Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ist es nicht schön, wie die Sonne draußen scheint? Endlich wieder, hä? Jetzt kommt der Sommer. Wie wär's, wenn du dich mal so kurz umschaust, hinter dir, vor dir, seitlich von dir, einfach mal einen schönen guten Morgen sagst, kurz schaust, wer da so um dich herum ist. Ja, heute haben wir ja Taufe. Und Taufe ist immer ein ganz besonderes Fest der Freude. Ich muss euch sagen, ich liebe Taufgottesdienste. Taufgottesdienste sind immer so etwas Schönes. Ich finde es so begeisternd, wenn Menschen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen möchten, dass sie jetzt mit Jesus den Weg gehen möchten. Das ist etwas absolut Faszinierendes, etwas absolut Begeisterndes. Und heute möchten vier Menschen sich taufen lassen. Im ersten Gottesdienst sind das zwei, und zwar der Aaron und der Beb. Und im zweiten Gottesdienst ist das der Markus und die Aurora. Und alle vier möchten sich heute taufen lassen. Und das ist eine ganz, ganz große Freude. Und ich muss sagen, es ist mir eine Freude und eine Ehre, diese vier Menschen taufen zu dürfen, weil ich alle vier sehr schätze. Und mich sehr freue über das, was Gott in jedem einzelnen Leben getan hat. Das ist etwas so Schönes, das mitzuerleben, wie Gott Menschen begegnet, wie Gott Menschen verändert. Diese Menschen haben Jesus erlebt und sie sind ihm ganz persönlich begegnet und er hat ihr Leben verändert. Und wisst ihr, das ist das Größte, was es in diesem Leben gibt. Wenn Gott Menschen so ganz persönlich begegnet, wenn er sie ganz persönlich ruft, wenn sie spüren, Gott redet zu mir und Gott möchte mein Leben verändern. Und jetzt möchten sie diese Veränderung, die stattgefunden hat in ihrem Leben, ganz speziell öffentlich in der Taufe zum Ausdruck bringen, indem sie sagen, ich möchte jetzt ganz den Weg mit Jesus gehen. Eine Entscheidung für Jesus ist die beste Entscheidung, die es in diesem Leben gibt. Und ich möchte euch, ihr lieben Täuflinge, die ihr da sitzt, ihr sitzt eh ganz praktisch da, ich kann euch direkt sehen, ich möchte euch, ihr lieben Täuflinge, wirklich dazu beglückwünschen, zu dieser gewaltigen Entscheidung, die ihr getroffen habt, den Weg ganz mit Jesus zu gehen. Das ist eine geniale Entscheidung, die beste Entscheidung, die es gibt. Das ist Grund zum Feiern. Stimmt das? Das ist Grund zur Freude, das ist Grund zur Begeisterung. Und ich möchte heute über zwei Worte mit euch sprechen, und zwar zwei Worte, die es in sich haben. Zwei Worte, die das Geschehen der Taufe eigentlich ganz, ganz gut beschreiben. Es sind zwei Worte, die alles verändern. Und ich möchte meine Predigt mit einer Frage beginnen. Und zwar, welche zwei Worte kommen in den nächsten drei Sätzen vor? Sehr, sehr schwierige Frage. Bis vor kurzem war Werner Faymann unser Bundeskanzler. Jetzt aber ist es Christian Kern. Zweiter Satz. Bisher war Heinz Fischer unser Bundespräsident. Jetzt aber wird es jemand anders sein. Wer auch immer. Bisher war das Wetter wechselnd. Jetzt aber wird es Sommer. Könnt ihr dazu Amen sagen? Welche zwei Worte kommen in allen drei Sätzen vor? Ja, super. Jetzt aber. Ganz genau. Jetzt aber. Das ist eigentlich das, worüber ich heute sprechen möchte. Ich möchte heute über jetzt aber sprechen. Deswegen heißt auch mein Predigttitel heute jetzt aber. Und ich glaube, dass gerade diese zwei Worte das Taufgeschehen ganz, ganz genau umschreiben. Ganz genau umschreiben, worum es eigentlich in der Taufe geht. Jetzt aber. Jetzt aber beschreibt immer ein Vorher und ein Nachher. Davon weiß auch ganz, ganz sicherlich Leon Windscheid zu berichten. Wisst ihr, wer Leon Windscheid ist? Leon Windscheid, das war der letzte Millionengewinner der Sendung Wer wird Millionär im deutschen Fernsehen. Und zwar am 7. Dezember 2015 hat er die Millionen geholt. Und er wurde auf einen Schlag Millionär. Leon Windscheid war Student und er war Doktorand der Psychologie. Ob er das noch ist, weiß ich nicht. Die Frage war übrigens eine ganz interessante Frage. Die Frage war, aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht das klassische von Erno Rubik erfundene Zauberwürfel? Aus wie vielen Steinchen besteht der? Das war die Frage. Wisst ihr, wie viele? Ja, deswegen habt ihr auch nicht die Millionen gewonnen. 26. 26. Und Leon Winscheid sagte, das Schwierigste nach diesem Gewinn war, dass er einige Tage schweigen musste über diesen Sieg, über diesen Gewinn. Weil es war eine Aufzeichnung, und er durfte selbst seinen engsten Verwandten und Familienangehörigen nichts sagen davon, dass er diese Millionen gewonnen hatte. Er erzählte dann aber, dass eine Freundin seines Bruders dann doch darauf gekommen ist, weil sie nämlich Konfetti von dieser Show im Duschsieb gefunden hat und sich dann ihren Reim darauf gemacht hat. Auf jeden Fall veränderte sich sein Leben schlagartig. Sein Leben veränderte sich ganz plötzlich, wie über Nacht wurde er zum Millionär. Es gab ein Vorher und es gab ein Nachher. Jetzt aber. Aber wisst ihr, ganz, ganz viele Menschen können mit so einer Art, wenn sie so Geld gewinnen, überhaupt gar nicht umgehen. Sie können gar nicht mit diesem Geld umgehen. Deswegen werden ganz, ganz viele später bettelarm und extrem einsam, denn sie können damit nicht richtig umgehen. Und plötzlich haben sie Freunde, von denen sie noch nie etwas gewusst haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Freunde man dann plötzlich hat. Und ich möchte heute über ein Jetzt aber sprechen, das noch viel, viel größer ist als ein Millionengewinn. Das viel, viel mehr wert ist als 1 Million Euro, nämlich ein Jetzt aber, wenn Gott in ein Leben hineinkommt. Wenn der größte Schatz im Leben wirklich lebendig wird, wenn man plötzlich spürt, das Leben verändert sich, wenn man Jesus Christus persönlich kennenlernt. Es gibt nichts, was mit dem zu vergleichen ist. Das ist das Beste, was einem im Leben passieren kann. Das ist das Größte, was passieren kann. Das verändert das Leben tiefgreifend. Das macht das Leben wirklich glücklich. Das ist das Einzige, was das Leben wirklich glücklich macht. Eine Beziehung zu Jesus Christus ist das Kostbarste, was es gibt. Und diese 4 Täuflinge heute haben Jesus ganz persönlich erlebt. Und sie möchten das heute in dieser Taufe ganz öffentlich bezeugen, dass sie jetzt mit Jesus leben möchten. Und das ist etwas absolut Geniales. Wenn man mal so durch das Neue Testament durchschaut, gibt es viele Jetzt-Aber-Stellen. Es gibt über 22 Jetzt-Aber-Stellen. Und all diese Stellen drücken aus, wie das Leben ohne Gott war und wie das Leben mit Gott ist, wie das Leben sich verändert hat, wie man Jesus persönlich begegnet. Und 3 dieser Jetzt-Aber-Stellen möchte ich heute mal mit euch gemeinsam betrachten. Und diese 3 Stellen sollen zum Ausdruck bringen, worum es eigentlich in der Taufe geht, was eigentlich Taufe ist, was die Voraussetzungen für die neutestamentliche Taufe eigentlich sind. Und ich möchte diese 3 Stellen mal mit euch lesen. Zunächst einmal Galater 4, Vers 8 und Vers 9. Galater 4, Vers 8 und Vers 9. Da heißt es, damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Jetzt aber, heißt es hier. Dann Römer 6, Vers 22. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Diener geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Und dann die 3. Stelle, Galater 2, Vers 19 und Vers 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 3 Jetzt-Aber-Stellen aus der Bibel. Taufe ist das Feiern des Jetzt-Aber. Wir feiern, dass jetzt aber etwas stattgefunden hat. Taufe ist das öffentliche Bekenntnis eines Menschen, dass er jetzt den Weg mit Jesus gehen möchte. Und das möchten heute diese Menschen heute hier vor uns bezeugen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Was sind aber Voraussetzungen für die Taufe? Nun, diese Texte sprechen sehr, sehr genau davon, was die Voraussetzungen sind. Paulus sagt hier als allererstes, Galater 4 nochmal, damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind, jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Interessant, Paulus sagt hier, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Es gibt eine Veränderung. Damals jedoch kanntet ihr Gott noch nicht und deswegen habt ihr anderen Göttern gedient, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Es gibt eine Zeit, wo man Gott noch nicht kannte. Eine Zeit, wo man von Gott noch nicht wirklich etwas wusste und vor allen Dingen nicht in einer Beziehung zu ihm stand. Und dann plötzlich wurde dieser Glaube lebendig und man erkennt plötzlich Gott. Man kennt ihn plötzlich persönlich. Und das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann, wenn man Gott persönlich kennenlernt. Und genau das haben unsere Täuflinge erlebt. Und wisst ihr, in Österreich gibt es heute viele Menschen, die sagen, naja, also eigentlich irgendwie, ich kenne schon Gott. Ich kenne ihn schon irgendwie, ich bin ja in einem christlichen Land geboren, bitte, in einem christlichen Land geboren. Und außerdem, ich bin ja irgendwie auch Christ. Habe ich häufig erlebt, dass mir Leute gesagt haben, ich bin irgendwie auch Christ. Und ich habe sie dann immer gefragt, ja, was verstehst du denn eigentlich unter Christsein? Und dann kommen so Antworten wie, naja, ich bin als Baby getauft worden oder ich bin in einer frommen Familie aufgewachsen oder ich gehe dreimal im Jahr in die Kirche, muss ich ja fast Christ sein. Und es hat mal jemand gesagt, also wenn man in die Kirche geht und deswegen Christ ist, dann müsste man auch zum Hamburger werden, wenn man zu McDonald's geht. Nicht, weil man in die Kirche geht, ist man ein Christ, sondern was ist eigentlich Christ? Christsein hat etwas mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu tun. Man muss Jesus persönlich kennenlernen. Und viele Menschen bezeichnen sich heute als Christen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Namenschristen. Sie sind nur vom Namen her Christen. Ich habe mal eine nette Geschichte gehört, die ich schon einige Male erzählt habe, aber die das so gut auf den Punkt bringt. Da war mal ein preußischer General. Und dieser preußische General, dem sprang eines Tages ein Knopf von seiner Jacke. Und das durfte natürlich nicht passieren, dass ein Knopf von seiner Jacke weg war. Und so rief er seine ganze Kompanie zusammen und er rief dieser Kompanie zu, ich frage euch, ist hier ein Schneider? Und keiner meldete sich. Es war mucksmäuschenstill. Keiner sagte irgendetwas. Und dann sagte er zum zweiten Mal, rief er zu seiner Kompanie, ich frage noch einmal, ist hier ein Schneider? Und schließlich meldete sich ein junger Mann ganz schüchtern und er sagte, ja, was brauchen Sie denn, Herr General? Und dann sagte er, dann sagte der General, nähen Sie mir den Knopf an. Und dann schaute der junge Mann so ganz schüchtern zu dem General und sagte, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und ganz genauso sind viele Menschen heute. Sie nennen sich Christen, aber sie sind es nicht. Sie haben nicht wirklich verstanden, worum es geht. Sie bezeichnen sich als Christen, aber sie wissen gar nicht, was Christsein eigentlich ist. Ein Christ ist ein Mensch, der in einer lebendigen, persönlichen Beziehung zu Jesus Christus steht. Das ist ein Christ. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Christsein ist etwas Lebendiges. Christsein hat mit einer Person zu tun. Nicht in erster Linie mit einer Lehre, sondern mit einer Person. Es geht um eine Person, um die Beziehung. Christsein ist Beziehung. Und Paulus sagt hier, es gab eine Zeit, da kanntet ihr Gott noch nicht, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Oder besser noch, ihr seid von ihm erkannt worden. Das heißt, er hat euch gefunden. Er weiß genau, wer wir sind. Das finde ich absolut genial, wenn man Gott so persönlich kennenlernt. Und wisst ihr, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und eigentlich ist jeder Mensch auf dieser Erde auf der Suche. Eigentlich ist jeder Mensch auf dieser Erde auf der Suche nach einer lebendigen, persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das, was eigentlich jedes Herz sucht, was eigentlich jeder Mensch ist auf der Suche nach dieser persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und das Gute ist, Jesus ist heute hier. Er ist heute hier in diesem Gottesdienst und er möchte heute Menschen ganz persönlich begegnen. Und vielleicht bist du heute hier und du bist vielleicht das erste Mal da oder du bist vielleicht schon häufiger da gewesen, aber du kannst nicht von dir sagen, also so Christ in diesem Sinne, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe, das könnte ich für mich nicht sagen. Dann möchte ich dir heute sagen, es ist ein guter Morgen. Jesus ist heute hier. Und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Er möchte ganz persönlich in dein Leben hineinkommen. Es geht nicht darum, etwas über Gott zu wissen, sondern es geht darum, ihn persönlich zu kennen. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Darf ich euch mal fragen, wer von euch kennt Heinz Fischer, unseren scheidenden Bundespräsidenten? Wer kennt ihn? Ja, ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach, wohl, das zu definieren. Ja, was heißt jetzt kennen? Naja, den Namen, okay, kenne ich, ja, vom Fernsehen her kenne ich. Vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen, der sagt, ich habe ihm schon mal die Hand geschüttelt. Vielleicht gibt es sogar schon mal jemanden, der hat schon ein paar Worte mit ihm gewechselt. Vielleicht warst du mal zu einem Abendessen eingeladen, wo Heinz Fischer dabei war. Aber kennen? Ist das wirklich kennen, wenn man jemandem mal die Hand geschüttelt hat oder wenn man jemanden aus dem Fernsehen kennt, wenn man jemanden mal irgendwo gesehen hat? Ist das wirklich schon kennen? Ich glaube, es geht viel, viel mehr um eine Beziehung. Es geht darum, jemanden wirklich persönlich kennenzulernen. Und wisst ihr, viele Menschen wissen vieles über Gott, aber sie kennen ihn nicht persönlich. Und das ist der große Unterschied. Früher gab es mal einen schönen Aufkleber, da stand drauf, Gott zu kennen ist Leben. Und das stimmt. Wer Gott kennt, der hat das echte Leben gefunden. Und das hat was mit Leben zu tun. Es hat was mit Lebendigsein zu tun. Das macht das Leben wirklich lebenswert. Und es ist etwas ganz anderes, ob man Gott kennt oder ob man nur etwas über Gott weiß. Oder stellt euch mal vor, ein Mensch möchte unbedingt nach Australien reisen. Ist ja wunderschön. Australien ist ja wunderschön. Und so kauft er sich alle möglichen Bücher über Australien, studiert dieses Land, weiß auswendig, wie viele Einwohner Australien hat, kann sagen, welche Fläche dieses Land hat, was man dort isst, was dort das Nationalgericht ist, wie die Menschen dort leben, welche Tiere es dort gibt. Er kennt alles. Er kennt sogar das Trinkverhalten der Kängurus und alles Mögliche und wie die Aborigines leben und so weiter. Er kennt alles Mögliche über Australien. Aber kennt er deswegen Australien? Nein. Warum? Er muss sich ins Flugzeug setzen und er muss nach Australien fliegen und dort selber kann er es erleben, was Australien wirklich ist. Und genauso ist es mit Gott. Man kann alles Mögliche über Gott wissen. Man kann alles Mögliche über Gott hören. Man kann Bücher über Gott lesen. Man kann vieles über Gott hören von anderen Menschen. Aber es ist etwas total anderes, wenn man Gott persönlich erlebt. Wenn man Gott persönlich kennenlernt. Und genau das ist das, was unsere Täuflinge erlebt haben. Sie haben Jesus persönlich kennengelernt. Und Jesus möchte jedem hier in diesem Raum begegnen. Und er möchte, dass du ihn persönlich kennenlernst. Und wisst ihr, das ist eigentlich die Grundlage des gesamten christlichen Glaubens. Beziehung zu Jesus Christus. Das macht einen Christen aus, dass man persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Und das macht das Leben wirklich glücklich. Das ist das erste Jetzt aber, dass wir Gott persönlich kennenlernen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Taufe. Dann das zweite Jetzt aber. Paulus sagt hier in Römer 6, Vers 22, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Diener geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Jetzt aber von der Sünde freigemacht. Es geht darum, dass die Sünden der Vergangenheit vergeben sind. Taufe ist das Bekenntnis, dieses Jetzt aber, dass die Sünden vergeben sind. Und wisst ihr, Sündenvergebung ist so etwas Gewaltiges. Es ist so etwas Herrliches, wenn man weiß, die Sünden sind vergeben. Die ganzen Sünden der Vergangenheit sind vergeben. Man kann ein neues Leben führen. Das ist etwas so Gewaltiges. Es gibt immer wieder mal Menschen, die zu mir sagen, Markus, weißt du, ich wünschte, ich könnte noch mal ganz von vorne anfangen. Und die gute Nachricht ist, das geht. Wir können noch mal ganz von vorne anfangen. Jesus vergibt Sünde. Er vergibt alle Sünde der Vergangenheit. Er macht uns komplett rein. Man kann noch mal ganz von vorne anfangen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde der Vergangenheit. Und wir dürfen frei von Sünde sein. Und wisst ihr, das ist so etwas Geniales, wenn Gott uns unsere Sünden vergibt. Das macht das Leben so frei. Das macht das Leben so leicht. Sündenvergebung ist ein gewaltiges Geschenk. Denn wisst ihr, Sünde ist ein Virus, das Menschen zerstört. Sünde ist etwas, das Menschen kaputt macht. Und es ist so etwas Gewaltiges im christlichen Glauben, dass Jesus Christus unsere Sünden vergibt, dass er diese Sünde entmachtet, dieses Virus entmachtet, dass wir frei davon sein dürfen. Vergebung der vergangenen Sünden ist so etwas Geniales. Man kann diesen schweren Rucksack, den jeder Mensch mit sich rumträgt, all diese Dinge, all diese falschen Dinge, die er gemacht hat, sind wie ein schwerer Rucksack, der ganz, ganz viele Menschen drückt. Man kann diesen Rucksack bei Jesus abgeben. Und er entsorgt diese Sünden. Das ist etwas absolut Gewaltiges. Wir dürfen frei sein von den Sünden der Vergangenheit. Und genau das haben unsere Täuflinge erlebt. Sie haben erlebt, dass Jesus ihnen die Sünde vergeben hat, die Sünden der Vergangenheit vergeben hat und dass sie frei sind, frei gemacht von den Sünden. Petrus sagt es in Apostelgeschichte 2, Vers 38, als die Leute damals nach Pfingsten zu ihm gesagt haben, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann kommt diese wunderbare Stelle, Apostelgeschichte 2, Vers 38, die jeder, der bei mir im Taufunterricht ist, auswendig kennt. Und ich sage jedes Mal neu im Taufunterricht, ich werde das noch abfragen bei der Taufe. Ich habe es noch nie gemacht und werde es auch heute nicht machen. Aber da steht in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tut Buße, kehrt um. Und ihr werdet Vergebung eurer Sünden empfangen. Da geht es um die Vergebung unserer Sünden. Und an diesem Tag ließen sich 3000 Menschen auf einmal taufen. Also ich muss ja sagen, darauf warte ich noch in Graz. Dass wir 3000 Menschen auf einmal taufen, dann wahrscheinlich nicht mehr in diesem Taufbecken da. Sondern dann müssen wir andere Wege finden. Aber das ist etwas absolut Geniales. Da wurden 3000 Menschen auf einmal getauft. Und Petrus sagt hier, tut Buße oder kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur oder aufgrund der Vergebung eurer Sünden. Unsere Sünden sind vergeben, und ein Zeichen dieser Vergebung ist, dass wir uns taufen lassen. Das alte Leben ist vorbei. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Es ist dieses Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass das alte Leben vorbei ist. Dass es ausgelöscht ist, dass es vorbei ist. Taufe ist das Begräbnis. Und ich sage es immer wieder, Taufe ist für mich das einzig fröhliche Begräbnis. Und das einzige Begräbnis, wo ich mir mehr davon wünsche. Das ist etwas ganz, ganz Herrliches, ein wunderbares Begräbnis. Der alte Mensch, das alte Leben wird begraben in diesem Taufbecken. Wir haben ja in der Taufvorbereitung, ihr lieben Täuflinge, gehört, dass das griechische Wort für Taufe, Baptizo, eigentlich drei Bedeutungen hat. Und zwar die erste Bedeutung ist ein- und untertauchen. Die zweite Bedeutung ist etwas in Farbstoff zu tauchen und damit zu färben, das heißt etwas zu verändern. Und die dritte Bedeutung ist etwas zu vernichten. Zum Beispiel einen Menschen zu ertränken oder ein Schiff zu versenken. Das heißt, Taufe, Schiffstaufe war früher etwas anderes wie heute. Heute nimmt man so eine Flasche und knallt die dagegen das Schiff und dann wird das Schiff quasi eröffnet. Schiffstaufe damals war, dass man Schiff versenkt hat. Und genau das möchten wir eigentlich heute tun, also nicht Schiffe versenken, sondern wir möchten dieses alte Leben versenken. Das alte Leben begraben. Dass das alte Leben begraben wird. Das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Den alten Aaron und den alten Beb, den werden wir heute hier vernichten, in diesem Taufbecken. Wir werden ihn begraben. Wir werden ganz bewusst sichtbar machen, dass dieses alte Leben vorbei ist und dass ein neues Leben begonnen hat. Und es sind sehr, sehr viele Zeugen heute dabei, die das dann bezeugen können, dass das geschehen ist. Und Taufe ist das Feiern des neuen Lebens. Ein neues Leben hat begonnen. Ist das nicht genial? Ein neues Leben hat begonnen und wir dürfen dieses neue Leben feiern. Paulus sagt es so in Römer 6. Er sagt, oder wisst ihr nicht, das heißt, wir müssen etwas wissen. Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln oder in einem neuen Leben wandeln können. Wir dürfen in einem neuen Leben leben. Das alte Leben ist vorbei. Und heute wird es begraben in dieser Taufe. Ein neues Leben hat begonnen. Und zwar ein Leben, das geprägt ist von Liebe, von Freude, von Friede, von Geborgenheit, von Freundlichkeit, von Sanftmut, von Güte, von Treue, von Enthaltsamkeit. Ein Leben, das geprägt ist von Jesus, ganz kurz gesagt. Ein Leben, das ihn widerspiegelt. Und weil Jesus in uns lebt und wir in ihm leben dürfen, deswegen ist es so ein Grund zur Freude. Das ist so etwas Geniales. Das macht das neue Leben aus. Wir haben Vergebung der Sünden der Vergangenheit und ein neues Leben hat begonnen. Und wir feiern heute in dieser Taufe das neue Leben. Etwas Neues hat begonnen. Und heute ist Begräbnis. Heute wird das alte Leben begraben. Da hinter mir ist dieses Grab. Es ist schön nass. Vielleicht auch sogar ein bisschen warm. Schauen wir mal. Und dieses alte Leben wird begraben. Es wird versenkt. Es ist zu Ende und wir dokumentieren das heute in dieser Taufe. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 12, in ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wow, habt ihr das gehört? Das ist eine gewaltige Zusage. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in euch, ihr lieben Täuflinge. Das ist etwas Gewaltiges. Diese Kraft lebt in uns. Diese Kraft wirkt in uns. Und ich möchte euch ermutigen, nicht aus eigener Kraft euer Leben zu leben, sondern aus der Kraft Gottes, aus dieser Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Manchmal fragen mich Leute, aber Markus, warum tauft ihr eigentlich keine kleinen Babys? Warum tauft ihr eigentlich Erwachsene? Nun, ganz einfach, die Bibel spricht davon, dass nur Gläubige getauft werden sollen. Die Bibel zeigt uns an keiner einzigen Stelle, dass irgendwelche Babys getauft wurden, sondern es wurden immer Leute getauft, die eben Vergebung ihrer Sünden empfangen hatten und die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hatten, so wie wir das gerade gehört haben. Und nur solche Leute wurden in der Bibel getauft. Deswegen taufen wir auch keine kleinen Babys, sondern wir taufen Gläubige. Wir taufen auch nicht Erwachsene, sondern wir taufen Gläubige. Das ist das Wichtige. Deswegen sprechen wir von der gläubigen Taufe. Wir glauben, dass es so wichtig ist, dass Menschen persönlichen Glauben haben, ehe sie sich wirklich taufen lassen können. Das ist dieses Zweite. Jetzt aber. Das alte Leben ist vorbei und die Sünden der Vergangenheit sind vergeben und ein neues Leben hat begonnen. Und dann noch kurz das Dritte. Jetzt aber. Paulus sagt hier in Galater 2, Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Damit ich Gott lebe, sagt hier der Apostel Paulus. Das neue Leben ist ein Leben für Gott, ein Leben mit Gott und ein Leben in Gott. Das ist etwas ganz Faszinierendes. Nicht mehr lebe ich, sagt er, sondern Christus lebt in mir. Etwas absolut Faszinierendes. Das ist das gewaltige Geheimnis großer geistlicher innerer Kraft, spiritueller innerer Kraft, dass Jesus in uns lebt. Und dieses neue Leben zeichnet sich dadurch aus, dass er in uns lebt und wir für ihn leben. Das ist etwas ganz Faszinierendes. Es ist ein Leben für Jesus. Mit einer klaren Bestimmung, mit einer klaren Zielrichtung für ihn. Unser Leben ist ihm geweiht, auf ihn ausgerichtet. Früher lebten wir für uns und für die Dinge dieser Welt und für materielle Dinge und für dieses und jenes. Und heute leben wir für Jesus. Jetzt aber leben wir für ihn. Und ich möchte euch, ihr lieben Täuflinge, das mitgeben. Seid immer auf Jesus ausgerichtet. Wenn ihr auf ihn ausgerichtet seid, dann ordnet sich alles im Leben von ganz alleine. Wenn er das Zentrum ist, wenn er der Mittelpunkt ist, dann ordnet sich alles von ganz alleine. Das macht das Leben wirklich glücklich. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 15, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Es ist ein Leben für Gott. Ein Leben, das eine klare Bestimmung hat. Wir leben nicht mehr für uns selber, sondern wir leben für Jesus. Und das macht das Leben wirklich glücklich. Man könnte das alte und das neue Leben mit einer Raupe und einem Schmetterling vergleichen. Kennt ihr den Unterschied zwischen einer Raupe und einem Schmetterling? Ist ein ziemlich gravierender Unterschied. Das alte Leben ist das Leben einer Raupe, ganz auf diese Erde ausgerichtet, ganz nach unten gerichtet, so trist und traurig und ohne große Zukunft. Und das neue Leben ist das Leben eines Schmetterlings. Ein Schmetterling, das ist so ein anderes Leben, voller Freiheit. Der Blick nach oben. Ein Leben in der Freiheit und für die wirklich, auf die wirklich wichtigen Dinge ausgerichtet. Und Gott hat etwas Wunderbares vor mit euch, ihr lieben Täuflinge. Und ich bin jedes Mal gespannt, bei jeder Taufe, ich muss auch sagen, das ist eine der begeisterndsten Sachen für mich, bei jeder Taufe denke ich mir, ich bin so gespannt, was Gott mit jedem einzelnen dieser Täuflinge vorhat. Ich bin so gespannt, was Gott noch vorhat, was Gottes Weg ist mit jedem Einzelnen. Ich bin gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen tun möchte. Gott hat das Beste mit eurem Leben im Sinn. Und Gott hat das Beste mit jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist, im Sinn. Glaubst du das? Gott hat das Beste mit jedem Einzelnen im Sinn. Er hat etwas Gutes mit jedem Einzelnen von uns im Sinn. Das alte Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ihr seid keine Raupe mehr, sondern ihr dürft ein Schmetterling sein. Ein Schmetterling, der in der Freiheit Gottes lebt und der ganz speziell das in das hineinfindet, was Gott für ihn hat. Das ist eine gewaltige Dimension. die Gott für jedes von unserem Leben vorgesehen hat. Und ich wünsche euch, ihr lieben Täuflinge, Gottes ganz, ganz reichen Segen in diesem neuen Leben. Und ich wünsche euch, dass ihr wirklich wie so ein Schmetterling fliegen könnt. Und dass ihr in das hineinkommt, was Gott für jeden Einzelnen von euch vorgesehen hat. Und heute, in diesem Gottesdienst, möchten wir das alte Leben begraben. Und wir möchten dieses neue Leben feiern. Wir möchten es feiern, dass ein neues Leben begonnen hat. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt oder ihr seid von ihm erkannt worden. Jetzt aber sind eure Sünden vergeben und jetzt aber lebt ihr für Gott. Und das ist das Genialste, was es gibt. Und ich würde so gerne noch mit uns allen beten. Und dann möchten wir dann zur Taufe übergehen. Und vielleicht stehen wir gemeinsam auf, ja. Herr Jesus, und ich danke dir heute für diesen Taufgottesdienst. Und ich danke dir für das, was du in Leben tust. Und ich danke dir dafür, dass du jeden kennst, der heute hier in diesem Raum ist. Und dass du heute Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du heute deine Hand ausstreckst zu Menschen, weil du Beziehung mit ihnen haben möchtest. Und du kennst jeden, der heute hier in diesem Raum ist. Du kennst auch diejenigen, die von sich sagen können, dass sie dich nicht kennen. Danke dafür, dass du jeden Menschen kennst und jeden Menschen liebst. Und dass du mit jedem in Beziehung kommen möchtest. Herr, und ich bitte dich darum, dass du heute in diesem Raum ganz speziell wirkst. Dass du heute Menschen ganz persönlich begegnest. Herr, ich bitte dich darum, dass heute Beziehung geschehen kann zu dir. Dass heute Menschen ganz speziell spüren und erleben, wie du in ihr Leben hineinkommen möchtest und ihr Leben verändern möchtest. Und ich danke dir für dieses gewaltige Jetzt aber, dass wir dich erkennen dürfen, dass wir in der Beziehung zu dir leben dürfen. Ich danke dir für dieses zweite gewaltige Jetzt aber, dass unsere Sünde vergeben ist, dass wir in einem neuen Leben leben dürfen, dass das alte Leben vorbei ist. Und ich danke dir für dieses dritte Jetzt aber, dass wir ein Leben leben dürfen, auf dich ausgerichtet, das dich groß macht. Und ich bete jetzt ganz speziell heute für die Taufe, dass du mit deinem Geist da bist und dass du wirkst. Bete für unsere zwei Täuflinge jetzt im ersten Gottesdienst, dass du sie ganz speziell segnest in dieser Taufe und dass du mit deinem Geist heute hier mächtig wirken kannst. Danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen möchtest, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.